Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Viele Sprüche gibt es in der Branche. Einer davon ist, mich interessiert nur Charakter, Charakter, Charakter. Was ein bisschen gefährlich ist, weil der Charakter entsteht ja nicht dadurch, was er sagt oder was er mitbringt, sondern durch die Entscheidungen, die er trifft. Also der Mensch ist, was er tut und nicht, was er sagt.
Und bitte!
Fernsehen an, Alltag aus. Menschen finden die verschiedensten Gründe, um ihre Zeit ein paar Stunden des Tages vor dem Fernseher zu verbringen. Sei es, um den Stress des Alltags für eine kurze Weile zu vergessen, als Ausgleich für einen anstrengenden Tag im Beruf oder Studium oder schlicht und ergreifend aus Langeweile. Hierfür bieten uns sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privaten Fernsehsender 24 Stunden lang Unterhaltung. Wer selbst entscheiden möchte oder von den Werbeunterbrechungen genug hat, findet Unmengen an Filmen und Serien bei Online-Streaming-Diensten wie Netflix, Maxdome oder Amazon Prime. Doch wie genau werden die Filme und Serien, die wir täglich schauen, produziert? Was wird hierfür benötigt? Und wie lange dauert dieser Prozess? Um diese Fragen rund um die Entwicklung von audiovisuellen Medien zu erörtern, habe ich mich mit renommierten Persönlichkeiten aus der Filmbranche getroffen. Unsere heutige Mikro-Europa-Sendung ist dem Thema »Von einem Print zu einem audiovisuellen Medium – die Entstehung eines Films« gewidmet. Sie ist entstanden als Werkstück meiner Bachelorarbeit am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen. Mein Name ist Nanina Ollig. Für unser Filmthema habe ich natürlich auch die passende Musik mitgebracht. Wir beginnen mit dem berühmtesten Lied aus dem Film Der Zauberer von Oz, Over the Rainbow, gesungen von Judy Garland. Das Stück gewann 1940 den Oscar für den besten Song. Bis in die Gegenwart haben ihn unzählige Künstler gecovert.
That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
Judy Garland mit Over the Rainbow, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, die Entstehung eines Films. Jeder Film beginnt mit einer Idee, einem Gedanken über ein grobes Thema, welches das zukünftige Werk behandeln soll. Doch was sind die nächsten Herausforderungen, wenn ein Autor, ein Produzent oder ein Sender eine Idee umsetzen will? Die ersten Schritte zur Entwicklung eines Films erklärt uns im folgenden Beitrag Drehbuchautor Benedikt Röskau. Er hat sich mit Filmen wie Contagan, Das Wunder von Lengede und Nordwand einen Namen gemacht. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie man überhaupt darauf kommt, Drehbuchautor zu werden.
Ich bin Drehbuchautor geworden, weil ich eigentlich immer geschrieben habe und mich aber auch gleichzeitig für Filme interessiert habe. Schreiben sollte man nur, wenn man schreiben muss. Also das heißt, wenn man ein dringendes Bedürfnis hat, wirklich etwas zu erzählen und wenn man gar nicht anders kann und wenn man unglücklich wird, wenn man nicht schreiben kann.
Wenn man jetzt einen Blick auf das fertige Drehbuch wirft, dann braucht man für die Entstehung ja in erster Linie erstmal eine Idee. Wie entsteht denn so eine Idee? Wer hat denn diese Idee in den meisten Fällen?
Es gibt viele Produzenten, die mal irgendwas am Montagmorgen im Spiegel lesen und dann kriegt man Montagmittag einen Anruf und der sagt, ich habe eine ganz tolle Idee. Das ist jetzt ja nicht wirklich eine Idee. Es ist ein Gedanke, es ist ein Motiv, es ist ein Thema, es ist etwas, was halt in der Presse ist. Also natürlich ist Recherche die Grundlage jeden Erzählens. Recherche passiert einfach, indem man am Leben teilnimmt. Indem man Geschichten erlebt, die im bekannten Verwandtenkreis passieren, indem man Sachen in der Zeitung liest, indem man Sachen auf der Straße sieht. Also man muss als Autor auch raus auf die Straße am Leben teilhaben. Möglichst sollte man sich auch Konflikten nicht entziehen, weil die Konflikte, die man selber erlebt, sind die Basis unseres Schreibens. Also was ich oft mache, ist, ich versuche, das maximale Gegenteil dessen mir vorzustellen, was jeder andere sich vorstellen würde. Was ist sozusagen das krasseste Gegenteil von dem, was alle für offensichtlich halten? Und schon hat man sehr, sehr gute Ideen.
Wenn man nun eine fertige Idee hat, was sind dann die nächsten Schritte? Also wie kommt man damit an den Sender und wie schafft man es, dass das dann im besten Falle umgesetzt wird?
Viele Kollegen machen den, oder junge Kollegen machen den Fehler, dass sie immer am Ende ihres anderthalbseitigen Kurzexposés drei Punkte machen, ne? In der Erwartung, der Leser will dann unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das will keiner wissen. Sondern jeder will wissen, wie du, Autor, dir das vorstellst, wie es die ganze Geschichte ausgeht. Manchmal ist es sogar sinnvoll, mit dem Ende der Geschichte anzufangen. Ja, also man einfach sagt, mein Held liegt am Ende tot auf dem Boden und dann, oh, wie ist das passiert? Das will ich sofort wissen. Aber wir wollen wissen, was ist der gesamte Bogen? Welche Heldenreise erlebe ich denn eigentlich? Und deswegen ist es wichtig, dass man das möglichst klar, möglichst deutlich und möglichst kurz auf den Punkt bringt und dann muss man sich halt an die Leute wenden, die damit zu tun haben. Das sind Producer, Produzenten, Redakteure.
Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass Sie einige Drehbücher geschrieben haben, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Wo ist denn da jetzt der Unterschied und was genau ist für Sie denn persönlich schöner zu schreiben?
Ich bevorzuge weder das eine noch das andere. Es gibt aber ein großes Missverständnis bei zeitgeschichtlichen Stoffen, dass da lautet, dass die Leute denken, man schreibt einfach nur die Ereignisse nieder und hat eine tolle Geschichte. Das ist ein fataler Irrtum. Die Wirklichkeit schreibt keine Geschichten und schon gar nicht die besten. Es gibt diesen Spruch, eine Wirklichkeit schreibt die besten Geschichten, das ist Quatsch. Die Wirklichkeit ist böse, hinterhältig und zynisch, aber keine Story. Die Story entsteht erst, indem man auswählt als Autor, was in die Geschichte wann reinkommt. Und so entsteht überhaupt Spannung, so entstehen Entscheidungsgrundlagen, so entstehen Konflikte, so entsteht all das Material, was man braucht für eine gute Geschichte.
Als Autor versetzt man sich da automatisch in Charaktere hinein?
Also wenn ich Drehbücher schreibe, dann entstehen die Figuren, die ich schreibe, vor meinen Augen, als wären sie echt. Ich stelle mir auch niemals Schauspieler vor. Das ist immer witzig. Viele Produzenten, Redakteure, auch Regisseure sagen, ja, welche Schauspieler stellst du dir denn vor? Und ich sage immer, niemanden. Keinen. Ich kann und will mir keinen Schauspieler vorstellen, weil ich schreibe echte Menschen. Also als Autor stelle ich mir echte Figuren vor und ich lebe mit diesen Figuren, als ob sie echte Menschen wären, als ob sie Nachbarn wären, als ob sie Freunde, Verwandte, Bekannte wären. Und ich leide mit diesen Figuren auch so mit. Also man wacht nachts auf, macht sich eine Notiz, denkt an seine Figur, versucht wieder einzuschlafen, was manchmal nicht gelingt, wenn das eine sehr dramatische Sache ist. Man lacht mit den Figuren, man weint mit den Figuren. Also die ganze emotionale Bandbreite, die später im Film sichtbar werden soll, erlebt man als Autor, als ob sie echt sei.
Was macht man denn tatsächlich bei einer Schreibblockade?
Schreiben fängt ja damit an, man zieht in die Welt hinaus, kommt nach Hause zurück und sagt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich alles erlebt habe. Natürlich ist es eine Kunst, das dann richtig zu erzählen, aber wenn man nicht weiß, was man erzählen soll, dann hat man halt nichts auf Lager und dann muss man sein Lager auffüllen. Das große Problem ist, dass viele Leute sich der Welt eher entziehen, anstatt in sie hineinzugehen. Und dann sind Schreibblockaden überhaupt gar kein Problem.
Und wie lange dauert dieser Prozess ungefähr durchschnittlich insgesamt?
Wenn man eine gute Hausnummer braucht, um sich zu überlegen, wie lange man für ein Drehbuch braucht, dann ist also ein großes Kinodrehbuch ein halbes bis ein Jahr, plus Überarbeitungszeiten, teilweise über Jahre. Und für ein gutes Fernsehdrehbuch irgendwas zwischen 6 Wochen und 6 Monaten. Und der größte Vorteil eigentlich beim Schreiben ist, man ist auf niemanden angewiesen. Man kann einfach anfangen.
Benedikt Röskau über die Entstehung einer Idee und dem daraus entwickelten Drehbuch. Das Interview habe ich mit ihm unter freiem Himmel im Café im Müllerschen Volksbad in München geführt. Ihr hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, die Entstehung eines Films. Weiter geht's mit dem Song Que sera sera mit Doris Day aus dem Hitchcock-Film Der Mann, der zu viel wusste. Ein Riesenhit und 1957 mit dem Oscar ausgezeichnet.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera.
Doris Day mit dem Klassiker Que sera, sera bei Mikro Europa im freien Radio Wüste Welle. Heute über die Entstehung eines Films. Steven Spielberg, Peter Jackson, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino. Die Liste von berühmten Regisseuren wird von Jahr zu Jahr länger. Die Film- und Fernsehbranche wächst stetig. Neue Plattformen wie Netflix tragen massiv dazu bei. Sprich, die User konsumieren immer mehr. Umgekehrt wechseln aber auch sehr viele junge Leute in die Filmbranche. Ihr Ziel, an einem großen Filmset zu arbeiten. Der Regisseur hat eine der wichtigsten Aufgaben bei der Entstehung eines Films. Er ist für die Inszenierung des Drehbuchs verantwortlich und entwickelt mithilfe des Filmteams das Material für den fertigen Film. Um diesen Beruf besser zu verstehen, habe ich mich mit dem Film- und Fernsehregisseur Dominik Graf getroffen. 1974 arbeitete er erstmals bei dem Film Carlas Briefe als Regie, Drehbuchautor und Produzent. Danach war er sogar als Darsteller in Filmen zu sehen. Er hat in seinem Leben bereits 10-mal den Adolf-Grimme-Preis und 2004 den Deutschen Fernsehpreis für den Film Kalter Frühling gewonnen. Seit 1994 ist Dominik Graf zudem Mitglied der Akademie der Künste. Ich habe ihn gefragt, was seine Hauptaufgabe als Regisseur ist.
Das Wichtigste sind zwei Sachen. Das eine ist, dass man das, was da geschrieben ist, sozusagen mit dem, was man an Geld zur Verfügung bekommt, in Einklang bringt. Dass das stimmt. Die zweitwichtigste oder eigentlich genauso wichtige Sache ist das Casting. Das ist mit einer der kreativsten Vorgänge überhaupt. Es gibt natürlich auch Drehbuchänderungen, Überlegungen, was man noch besser machen könnte. Dann dauert das so von diesem Moment an, wo man es gelesen hat, so eigentlich 3-4 Fassungen lang, bis das Drehbuch die auch den finanziellen Gegebenheiten entsprechende Form hat.
Sobald das Drehbuch fertig ist und den Vorstellungen der verschiedenen Departments entspricht, beginnt der Regisseur mit der Vorbereitung der anstehenden Dreharbeiten. Sowohl das Casting der Schauspieler als auch die Auswahl der Drehorte bei einer sogenannten Motivtour fallen in den Aufgabenbereich des Regisseurs. Auch diese Entscheidungen werden mit Rücksprache des Produzenten und der Auftraggeber beschlossen. Doch was muss der Regisseur beim Dreh genau beachten?
Eigentlich alles. Die Sachen, die der Requisiteur, die auch inhaltlich wichtig sind, die hat man vorher schon abgenommen und gesagt, ja gut, finde ich super. Dann beobachtet man am Drehort, wie die dann da stehen, arrangiert es manchmal nochmal irgendwie ein bisschen anders. Geprobt hat man mit den Schauspielern zumindest die Dialoge schon. Da muss man Maske, Kostüme nochmal überprüfen und dann fängt man an, mit den Schauspielern zu arbeiten.
Im Optimalfall wird bei einer Fernsehserie, die einmal in der Woche läuft, etwa 7 bis 9 Minuten Material, bei einem Fernsehfilm etwa 4 bis 5 Minuten Material und bei einem Kinofilm etwa 2 bis 3 Minuten Material am Tag produziert. Damit die Produktion der einzelnen Formate reibungslos funktioniert, ist eine gute Kommunikation seitens der Regie mit den einzelnen Abteilungen essentiell. Nach der Vorbereitung des Drehorts durch die Requisite und der Vorbereitung der Schauspieler durch die Masken- und Kostümabteilung folgt nun der Dreh einer Szene. Hierzu noch einmal Dominik Graf.
Eine Stellprobe, zweite Stellprobe und dann geht es langsam aufs Drehen zu und in dem Drehprozess selber entwickelt sich eine Szene oder das Segment der Szene, das man dreht, auch immer wieder neu. Und versucht aber auch produktionell und im Timing gemäß des Drehtags die Produktion im Griff zu behalten. Also man guckt ständig auf die Uhr, wie lange habe ich jetzt noch für die Einstellung, wann muss ich die nächste drehen, wann ist Mittagspause und wann wollen wir fertig sein.
Ein gutes Timing während der Dreharbeit ist essentiell. Doch auch die enge Zusammenarbeit mit den Schauspielern sollte dabei nicht in den Hintergrund rücken.
Die Arbeit mit den Schauspielern ist für mich heilig. Also das ist der Moment, wo gewissermaßen die Dinge wirklich zum Leben erweckt werden müssen. Das ist ein pausenloser kreativer Input, so eine Szene mit den Schauspielern zu inszenieren. Da guckt man dann manchmal nicht so auf die Zeit. Aber in dem Augenblick, wo man dann merkt, okay, jetzt läuft das, jetzt drehen wir das einmal und dann drehen wir es nochmal zweimal, vielleicht machen wir es auch mit 2 oder 3 Kameras gleichzeitig, dann ist man auch schon wieder im Modus und was ist das Nächste, was kommt als Nächstes, ich muss um 5 Uhr fertig sein. Und das muss man sich halt dann wirklich auch im kreativen Wahn der Herstellung der Sache selber, der Szene, muss man sich immer bewusst sein, irgendwo tickt die große Uhr wie so ein Bahnhofsuhr, die so klack, klack immer weitergeht.
Nach Beendigung der Dreharbeiten muss das produzierte Material sortiert, überarbeitet und geschnitten werden. Dieser kreative Prozess wird von einem Cutter übernommen, der diese Aufgabe nach den Vorstellungen des Regisseurs übernimmt.
Also ich mache es so, aber das machen andere Regisseure auch wieder anders, dass der Cutter erstmal das Material, den ganzen Film für sich durchschneidet. Und dann gucke ich mir den Film an und bin meistens von meiner eigenen Arbeit entsetzt und denke mir, das muss ich jetzt alles erstmal verdauen. Offenbar habe ich ja überhaupt nicht hingeguckt, okay, und nach 3 Tagen Depression gehe ich dann in den Schneiderraum, um den Film zu retten. Irgendwann gewöhnt man sich dann aber doch an das, was man da so gedreht hat und findet es vielleicht sogar ganz gut und wurstelt das dann in mehreren Schnittgängen, die jeweils dann auch wieder kommentiert werden, sich zurecht. Und während man das macht, muss man bereits über die Musik reden, über die Art der Tonmischung, wie viel muss man nachsynchronisieren. Und das alles ist dann doch nochmal eine ganz schöne Lawine, die am Ende auf einen zukommt, bis man dann wirklich so an einem Film so einen Haken machen kann.
Der Beruf des Regisseurs bringt folglich viel Verantwortung und Arbeit mit sich. Ein gutes Zeitmanagement und Kreativität sind zwingend erforderlich, um als Regisseur erfolgreich zu sein. Essentiell ist allerdings die Leidenschaft, Geschichten Wirklichkeit werden zu lassen und die Menschen verzaubern und unterhalten zu wollen. Nicht vergessen sollte man allerdings, dass nur den wenigsten Regisseuren der Durchbruch gelingt. Die Filmbranche ist durch die Vielzahl an Filmschaffenden und den ständig wechselnden Projekten hart umkämpft.
Empfehlen würde ich es jemandem, der wirklich das Gefühl hat, dass er sich durch dieses Medium und nur durch dieses Medium ausdrücken kann. Wenn das so ist, wenn er sich da sicher ist, dann ist das auch richtig, das zu verfolgen. Wenn er aber eher so in der Versuchsmodus ist von ja, weiß nicht, könnte aber auch was anderes sein. Ich probiere es jetzt mal. Das funktioniert nicht.
Dominik Graf über die allgemeinen Aufgaben und seine persönlichen Erfahrungen als Regisseur. Ich habe ihn im Juni bei strömendem Regen in dem kleinen Café Voila in München getroffen. Weiter geht's mit Moon River von Audrey Hepburn aus dem Film Frühstück bei Tiffany. Der Song bekam 1962 den Oscar.
Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. Very friend, Moon River and me.
Moon River mit Audrey Hepburn. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Das heutige Thema, die Entstehung eines Films. Neben der kreativen Arbeit bei der Produktion sind auch Organisation und Geldbeschaffung gefragt. Bei der Bavaria Fiction in München zum Beispiel gibt es zwei Departments. Die Herstellungsleitung und die Produktionsleitung. Die Herstellungsleitung kümmert sich um das Sponsoring. Die Produktionsleitung verwaltet die Finanzen während des Drehs. Sie zahlt die Gagen an die Schauspieler aus und die Rechnungen für die Kulissen. Genaueres zu den Berufsfeldern in Herstellung und Produktion erfahrt ihr nun von Sascha Ommert und Lisa Schmidt. Ommert ist Herstellungsleiter bei der Bavaria und Schmidt arbeitet als freie Produktionsleiterin. Ich habe Lisa Schmidt gefragt, was ihre Aufgabenbereiche als Produktionsleiterin sind.
Die Aufgaben sind hauptsächlich die Budgetverantwortung für einen Film. Also ich bin verantwortlich für einen Film, dass der im Rahmen des vorgegebenen Budgets bleibt. Das Budget wird vorgegeben vom Sender oder auch von der Produktionsfirma. Und ich bin aber auch verantwortlich dafür, das Team zusammenzustellen, die Verträge zu schreiben, dass alles seine geregelten rechtlichen Bahnen geht, die Rechnungen abzuzeichnen, zu prüfen. Also dieser ganze finanzielle und organisatorische Aufwand, der hinter einem Film steckt, der liegt dann in meiner Hand.
Der Produktionsleiter dient als Schnittstelle zwischen dem Produzenten und dem Filmteam. Sobald Probleme aufkommen, ist er in der Pflicht, diese aus dem Weg zu räumen und ermöglicht somit einen reibungslosen Ablauf des Drehs. Doch auch der Herstellungsleiter ist für die Umsetzung eines Films zwingend erforderlich. Sascha Ommert.
Ein Herstellungsleiter erstellt Konzepte auch mit Produzenten zusammen, Finanzierungsmöglichkeiten, tut Fördermöglichkeiten mit auf. Und wir betreuen eigentlich das Projekt von A bis Z, also heißt von A Anfang, wenn die Projektidee aufkommt, in Absprache mit den Produzenten, mit den Kreativen, und bis zur Abwicklung, Auslieferung.
Die Produktion eines Films bringt Unmengen an Kosten mit sich. Es entstehen hierbei sowohl vorhersehbare Kosten als auch welche, die sich nicht beeinflussen lassen. Doch auf der Grundlage des Drehbuchs lassen sich häufig schon einige versteckte Kosten entdecken. Diese herauszulesen ist ebenfalls Aufgabe des Herstellungsleiters. Hierzu noch einmal Sascha Ommert.
Man hat ja auch ein Gefühl für Stoffe mittlerweile, was Aufwendungen betrifft, was Stunts betrifft, was Kinderdreh, was natürlich eingeschränkte Arbeitszeiten betrifft, was historischen Aufwand betrifft, wenn irgendwelche auch für die Flashbacks in die Zukunft gehen. Tiere, zwei Kameras vielleicht, weil man irgendwie aufwendiger dreht, wie gesagt, um schneller zu sein. Aber es hängt natürlich alles auch dran an Verfügbarkeiten von Schauspielern, an Sperrterminen, an wetterbedingten Geschichten. Also Konzept ist immer gut, ja, die Realität sieht dann manchmal auch anders aus.
Die Arbeit mit Kindern und Tieren ist meist kostspielig und gestaltet sich oft nicht immer leicht. Doch wie genau kann man verhindern, dass eine Szene mit Kleinkindern oder Tieren scheitert und somit erneut gedreht werden muss? Lisa Schmidt.
Zum einen ist es so, dass sowohl mit Kindern und auch Tieren die Zeit sehr begrenzt ist. Also muss man sich natürlich so vorbereiten, dass man das Pensum in der Zeit mit den Kindern schafft und mit den Tieren. Und dann ist es natürlich so, je kleiner die Kinder sind und auch gerade bei Tieren, die machen natürlich nicht immer das, was man will. Das klingt jetzt ein bisschen, meistens hat man Ersatzbabys, wenn man mit Babys dreht. Oder man nimmt auch dann Dummies. Dann nimmt man eine Puppe, zieht die an wie das Kind und legt die halt so hin, dass der Zuschauer nicht sieht, dass es eine Puppe ist.
Nicht nur die Arbeit mit Kleinkindern und Tieren birgt gewisse Risiken für den Dreh. Immer häufiger werden in Filmen Stunts gezeigt, um diese aufregender und spektakulärer zu machen. Doch wie genau werden diese produziert und inwiefern kann man beeinflussen, dass diese kostspielige Szene gelingt? Hierzu noch einmal Lisa Schmidt.
Wenn Action-Szenen vorkommen im Drehbuch, wie zum Beispiel ein Auto überschlägt sich oder sowas in der Richtung, dann werden tatsächlich Stunt-Leute engagiert. Also da kommt dann ein Stuntman, mit dem wird die Szene vorher besprochen. Dann sucht man einen Double, der halt ungefähr die Statur von dem Schauspieler hat. Und der fährt dann mit dem Auto, das ist ein trainierter Fahrer dann, der das oft macht und macht dann diesen Überschlag. Man guckt natürlich schon, dass man mindestens zweimal die Möglichkeit hat, so eine Szene zu drehen. Und man macht so eine Szene dann immer mit mehreren Kameras. Also falls dann der Kamerawinkel von der einen Kamera nicht so richtig gut aussieht, ist es ja oft so, dass es dann von einer anderen Perspektive in Ordnung ist.
In der Filmbranche werden täglich Szenen produziert, die in dieser Form vorher so noch nicht existiert haben. Das gesamte Filmteam versucht hierbei, das Unmögliche möglich zu machen, um die Zuschauer zu unterhalten. Nicht immer kann man den idealen Ablauf des Drehs garantieren. Doch genau dies macht die Arbeit in der Filmbranche so spannend und garantiert, dass es nicht langweilig wird. Man hört allerdings auch häufig, dass die Filmbranche durch die Menge an Angestellten hart umkämpft ist. Lohnt es sich trotzdem, diesen Weg einzuschlagen? Hierzu abschließend Sascha Ommert.
Der Beruf des Herstellungsleiters, für mich ist der ideale Beruf. Hat was mit Zahlen zu tun, ich habe eine große Zahlenaffinität, aber ich mag Menschen, mit denen ich sehr gerne arbeite. Ich mag auch kreative Konzepte und ich bin immer wieder froh, wenn tolle Filme rauskommen und man sich an den Sachen, die man dann wirklich jahrelang teilweise plant, wenn was Besonderes rauskommt dabei. Und das ist, erfüllt einen dann schon mit Freude und mit Stolz auch. Ich glaube, die Kunst ist auch so ein bisschen, irgendwie gute Teams zu finden, die sich mögen, die ihren Job lieben und das dann mit Leidenschaft machen. Ich glaube, dann geht jeder Job ein bisschen einfacher. Und die Filme, die da rauskommen, mag ich dann auch meistens lieber, weil du siehst, dass das so eine Leidenschaft. Also wir machen ja besondere Sachen. Also Film ist einfach schon für viele ein Traumjob. Und ich muss auch sagen, auch für mich.
Herstellungsleiter Sascha Ommert und Produktionsleiterin Lisa Schmidt über den organisatorischen Ablauf hinter dem Film. Bevor es weitergeht und wir etwas über den Hauptverantwortlichen eines Films erfahren, hören wir den Oscar-prämierten Song Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen aus dem Jahr 1994.
Philadelphia. like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Für die Produktion eines Films werden schnell mehrere Millionen eingeplant, die von Auftraggebern und Sponsoren verschiedenster Unternehmen kommen. Doch wer entscheidet, an welcher Stelle der Produktion mehr Geld investiert wird? Wer ist der Hauptverantwortliche bei Problemen und wer hat das letzte Wort bei Entscheidungen? Diese Fragen beantwortet euch im folgenden Beitrag die Film- und Fernsehproduzentin Dagmar Rosenbauer. Sie ist Geschäftsführerin der Firma Cinecentrum mit Sitz in Berlin, Hamburg und Hannover. 2012 erhielt sie zusammen mit der Produzentin Gloria Burkhardt und Dominik Graf den Deutschen Entertainmentpreis DIVA in der Kategorie Bester Film für Das unsichtbare Mädchen. Sie produzierte zudem 10 Tatorte. Unter anderem 2016 den 1000. Tatort, Taxi nach Leipzig, und ist seit 2003 für die Soko Wismar verantwortlich. Das Interview mit ihr musste ich aus terminlichen Gründen per Telefon führen. Begonnen habe ich das Gespräch mit der Frage, wie genau die Idee für einen Film entsteht.
Das ist so vielfältig, dass es dafür gar keine einfache Regel gibt. Es ist auch fast bei jedem Projekt unterschiedlich. Mal ist es so, dass ein Sender eine sehr klare Vorstellung hat, was er beispielsweise auf einem bestimmten Slot senden möchte und mit wem er das machen möchte. Mal kommt ein Autor mit einer Idee zu uns. Mal kommt eine Idee von einem Regisseur. Und oft kommen Ideen aber auch von uns, dass man was in der Zeitung liest, dass man was in einem Buch gelesen hat, dass man sagt, wir haben doch noch gar nicht dies oder jenes gemacht. Also das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es keine feste Regel für.
Und inwieweit spielt der wirtschaftliche Aspekt bei der Umsetzung der Idee für Sie jetzt als Produzentin eine Rolle?
Na, das ist der entscheidende Aspekt. Die Frage ist ja immer, kann ich ein Projekt in dem Rahmen des Budgets, das ich bekomme, überhaupt umsetzen? Eine Idee kann man teuer oder mittelteuer oder preiswert machen. Also man kann eine tolle Geschichte machen, die nur zwischen zwei Menschen in einem Raum spielt. es muss nicht immer teuer sein, aber es gibt bestimmte Projekte. Also wir haben beispielsweise etwas in der Mache, das spielt Anfang des 19. Jahrhunderts. Das ist per se teuer und das braucht dann auch eine andere Finanzierung als zeitgenössischer Stoff, sagen wir mal eine Beziehungskomödie, in der es um zwei Paare geht. Das sind sehr unterschiedliche Projekte dann.
Und was genau sind denn jetzt eigentlich die Aufgaben und Verantwortung einer Produzentin?
Gehen wir mal von dieser tollen Idee aus, die ein Autor uns gebracht hat. Diese tolle Idee verkaufe ich einem tollen Redakteur in einem Sender und wir haben den Regisseur ausgesucht. Dann bekomme ich ja ein festes Budget von einem Sender zugewiesen. Das heißt, ich muss das verhandeln. Ich muss vorher schon mal dieses Projekt kalkulieren. Und diese Summe X und das Drehbuch muss ich zusammenbringen, auch mit allen künstlerischen Ansprüchen. Es gibt ja vorher Vorgaben an den Aufwand, es gibt Wünsche an die Besetzung und diese unterschiedlichen Faktoren, also die wirtschaftlichen, die organisatorischen und die künstlerischen Themen und Probleme miteinander zu koordinieren, das ist Aufgabe des Produzenten.
Als Produzentin hat man ja auch die Pflicht, verschiedene Entscheidungen zu fällen. Betrachtet man jetzt beispielsweise die inhaltliche Seite, stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, inwieweit bringt sich der Produzent eigentlich in die Entwicklung des Drehbuchs ein?
Komplett, würde ich immer sagen. Also ich kann Ihnen nur sagen, wir machen hier im 16. Jahr die Soko Wismar für das ZDF. Das sind demnächst über 400 Bücher. Ich bin bei jedem Drehbuchgespräch anwesend. Wir machen 30 Folgen im Jahr. Wir drehen von Februar bis Dezember, nur die Soko Wismar. Aber der Redakteur im ZDF, der mir ein ganz enger und vertrauter Partner natürlich ist, besteht darauf, weil wir beide dieses Projekt, diese Soko, von Anbeginn an machen, dass ich in jedes Buch involviert bin. Und das bin ich auch.
Und welche Rolle spielen bei der Entwicklung des Drehbuchs ebenfalls Regie und Sender?
Das ist natürlich bei einer Serie mit so einer hohen Stückzahl was anderes als beispielsweise bei einem 90er. Also wenn man einen 90er macht mit Dominik Raab, dann ist völlig klar, dass der Dominik extrem eingebunden ist in die Bucharbeit und natürlich in alle künstlerischen und organisatorischen Fragen. Es gibt bestimmte Regisseure, die arbeiten gewissermaßen das Buch ab, das ihnen Sender und Produzent gibt, und dann gibt es andere Regisseure und Regisseurinnen, die bringen sich anders ein, machen nochmal eine Drehbuchbearbeitung und schneiden das auf sich zu.
Wie ist das die Besetzung betreffend, jetzt Schauspielerinnen und Schauspieler? Inwieweit haben Sie da als Produzentin Entscheidungsfreiheit? Inwieweit kann Regie und Sender noch mitentscheiden?
Naja, Frau Ollich, das muss man sich wirklich auch so als Teamarbeit vorstellen. Im idealen Fall ist es ja ein Viereck zwischen Regie, Produktion, Drehbuch und Redaktion. Wenn alle mehr oder weniger die gleiche Vision haben, dann ist es ein wunderbarer Austausch und dann Regisseur, Regisseurin geht zu einer Castingfirma, macht Vorschläge, die gehen dann an die Redaktion und an mich. Mitunter ist auch so, dass ein Drehbuchautor, Drehbuchautorin schon sagt, ich habe mir eigentlich bei der Rolle die oder die vorgestellt oder den. Und dann fließt es so ein und dann überlegt man, ob das funktioniert, ob derjenige richtig ist für die Rolle, ob das mit der Regie und der Redaktion passt, und dann stimmt man sich da ab. Man muss in der ganzen Gemengelage zwischen künstlerischen, ökonomischen, organisatorischen, technischen Fragen, sag mal, auch seine Lockerheit nicht verlieren. Man muss auch offen sein für die Ideen und Vorschläge von anderen Menschen. Es suchen immer alle nach der Geheimformel, wer wann im Bild in Minute 3 auftauchen muss und ob das eine Großaufnahme sein muss. Also ich halte das alles für kompletten Nonsens. Eine Geschichte muss interessant sein und muss den Zuschauer mitnehmen. Eine Figur muss den Zuschauer mitnehmen auf eine Reise. Und das muss einem gelingen. Und wenn man das gemeinsam herstellen kann, dann hat man Chancen auf einen Erfolg.
Dagmar Rosenbauer, Geschäftsführerin der Filmfirma Cinezentrum, über die Verantwortung und Aufgaben einer Produzentin. Weiter geht's mit einem Lied aus dem Film Der König der Löwen. Dieser bekannte Hit von Elton John hat im Jahr 1995 den Oscar erhalten. Erkennt ihr, um welchen Klassiker es sich handelt?
There's a car. sharp day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far.
Beinahe täglich schauen wir Filme und Serien, die ganzjährig produziert werden. Über die Hintergründe, wie dies geschieht, haben wir bereits einiges gehört. Doch ohne Schauspieler gäbe es keinen Film. Der Beruf Schauspieler scheint uns allen bekannt zu sein. Doch wie bereitet er sich auf eine Rolle vor und wie sieht sein Drehtag aus? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich mit dem Schauspieler Markus Mittermeier getroffen. Mit 26 begann er seine Karriere und ist seitdem immer wieder in deutschen Fernsehformaten zu sehen. 2004 erhielt er für sein Kinoregiedebüt Mucksmäuschenstill sogar den Max-Ophüls-Preis. Seit 2014 spielt er den Kriminalhauptkommissar Harald Neuhauser in der Fernsehreihe München Mord. Zudem spielte Markus Mittermeier in der Serie Schuld nach Ferdinand von Schirach die Rolle des Herrn Hulbrecht. Das Interview entstand bei einer Firmenparty der ProSiebenSat.1 Media im Café Reitschule in München. Ich habe ihn gefragt, wann bei ihm der Wunsch aufkam, Schauspieler zu werden.
Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ich war irgendwann mal sehr fasziniert von der Vorstellung, Geschichten über Schauspielerei zu erzählen, also Mittelpunkt des Geschichtenerzählens zu sein. Was mich da immer so fasziniert hat, war das Spiel selber. Ging los beim Cowboy- und Indianerspielen als Kind. Und ich habe einfach gemerkt, wie toll das ist, wenn man selber als Mittelpunkt dieser Geschichte spürt, welche Emotionen eine Figur durchlebt. Und das war sehr beeindruckend.
Das Filmangebot auf dem deutschen Markt ist groß. Täglich werden die verschiedensten Filme und Serien geplant, die ohne Schauspieler nicht verwirklicht werden könnten. Nicht jedes Drehbuch sagt einem Schauspieler auf Anhieb zu und nicht jede Rolle passt zu jedem Schauspieler. Doch nach welchem Prinzip nimmt ein Schauspieler Rollen an?
Na, erstmal muss die Geschichte gut sein. Also es hilft nichts, wenn eine Rolle gut ist und die Geschichte irgendwie so blöd erzählt ist oder so oder sehr einseitig erzählt ist. Und dann natürlich fast genauso wichtig die Figur. Wenn die Figur vielschichtig erzählt ist und nicht eindimensional. Also ich kann mir vorstellen, die größten Schurken zu spielen, wenn man aber sieht, dass dieser Schurke nicht nur ein Schurke ist, sondern dass man sozusagen auch eine persönliche Struktur dahinter erkennen kann und sagen kann, ja, aus den und den Gründen ist er so oder seine Vergangenheit war so und so weiter. Also die Figur ist da sehr, sehr wichtig.
Hat ein Schauspieler ein Filmangebot angenommen, so steht anschließend die Vorbereitung auf die Rolle und auf den Film an. Jeder Schauspieler hat hier seine eigene, individuelle Vorgehensweise, sich in das Wesen einer Rolle hineinzuversetzen. Je besser er die Hintergründe und die Geschichte einer Rolle kennt, desto besser gelingt ihm die Umsetzung. Und desto glaubwürdiger wirkt die Figur auf den Zuschauer. Wie genau bereitet sich der deutsche Schauspieler Markus Mittermeier auf verschiedene Rollen vor?
Ganz unterschiedlich, hängt auch ganz davon ab, wie viel man weiß über eine Figur oder wie viel man glaubt, wissen zu müssen über eine Figur. Also jetzt wieder beim Beispiel Psychopath oder beim Beispiel Bösewicht. Wenn das Drehbuch andeutet, dass es psychische Schäden gibt zum Beispiel, was ja auch ab und zu der Fall ist, dann muss man sich schon ganz genau informieren, wie diese Schäden entstehen und was die mit dem Mann machen oder mit der Rolle machen. Wenn man aber glaubt, dass man sehr viel aus dem eigenen Wissen, aus dem eigenen Umfeld nehmen kann, dann ist das nicht notwendig. Ich überlege mir auch, was hat die Rolle für eine Funktion im Film? Wie ist die Rolle im Gefüge mit den anderen Rollen? Und dann lerne ich den Text und dann ist er hoffentlich so gut vorbereitet, dass das beim Drehen klappt.
Texte lernen bedeutet also nicht nur auswendig lernen, sondern die Hintergründe hinter dem Gesagten zu verstehen. Hierfür benötigt jeder Schauspieler unterschiedlich viel Zeit.
Ich weiß, dass ich am besten bin, wenn ich am ersten Tag des Filmes das komplette Drehbuch in- und auswendig kann. Also sowohl meine Texte als auch das Geschehen. Die 2 Wochen vor Drehbeginn sind die heiße Phase und meistens fange ich aber schon mit der Zusendung des Drehbuchs 4 Wochen vorher an. Also letztlich, wenn man seinen Beruf ernst nimmt, kann man da schon viel Zeit damit verbringen.
Jeder Drehtag ist individuell geplant. Die verschiedenen Szenen mit verschiedenen Rollen, die an den einzelnen Tagen gedreht werden, bedeuten für die Schauspieler eine täglich variierende Arbeitszeit. Doch wie genau läuft so ein Drehtag aus seiner Sicht denn eigentlich ab?
Ich bin meistens mit der Abholung, mit dem Einsteigen in den Bus, meistens in so einem Konzentrationsvorgang. Da lese ich dann auch schon das Drehbuch und dann geht man ja in die Garderobe und in die Maske. Und also es ist ja auch immer abhängig von dem, was passiert. Also wenn man historisch spielt und hat eine Perücke oder eine Glatze oder ich weiß nicht was, dann dauert es länger. Ansonsten ist, glaube ich, so meine Maskenzeit im Durchschnitt so 15 bis 20 Minuten. Aber eine Frau sitzt dann natürlich schon mal gut und gerne 2 Stunden, ne, wenn es mit Haare machen, und dann wartet man auf seinen Einsatz.
Markus Mittermeier über die Vorbereitung eines Schauspielers auf den Dreh. Nun folgt der aktuellste Oscar-prämierte Song von Lady Gaga und Bradley Cooper aus dem Film A Star is Born. Hier ist für euch Shallow.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself I fear myself.
Lady Gaga und Bradley Cooper mit ihrem aktuellen Hit Shallow aus dem Film A Star is Born. Im bisherigen Teil der Sendung habe ich viel über die Arbeit am Set und hinter der Kamera berichtet. Nun aber wird es konkret. Ja genau, ich war für euch live bei der Bavaria auf dem Filmset der Rosenheim Cops und habe hinter die berühmten Kulissen geblickt.
So, da wären wir. Der Regisseur hat heute seinen ersten Drehtag für dieses Jahr und wird deshalb eine kurze Ansprache halten.
Und wollte kurz die Gelegenheit wahrnehmen und ja, euch alle mal herzlich begrüßen und nur meiner Freude Ausdruck verleihen, wieder mit euch 5 schöne Folgen Rosenheim Cops drehen zu dürfen und mit dem bestaussehendsten, dem lustigsten, dem kompetentesten Team von allen möglichen Teams dieser Welt. Und ja, sage ich einfach mal viel Spaß. Ich freue mich auf die nächsten 24 Tage und Rock'n'Roll, meine Damen.
Um mich herum fangen gerade alle an, wie wild zu wuseln. Hier wird eine Lampe herumgetragen. Die Kameras werden auch in den Raum getragen, in dem wir jetzt dann gleich drehen. Schauspieler und Regisseur verziehen sich jetzt gerade in eine Ecke. Und ich werde mich jetzt mal ganz unauffällig dazusetzen.
Okay, bitte absolutes Klappern einstellen für die Textprobe, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Und los geht's. Und bitte.
Der Spider Joe hier. Ah, Herr 80er, grüß Sie. Was kann ich für Sie tun?
Okay, nach mehrmaligem Durchgehen ist die Textprobe jetzt wohl vorbei. Schauspieler, Regisseur und Kameramann gehen jetzt in den Raum, in dem das Bild gedreht werden soll. Also im Kommissarbüro. Und wollen die Szene jetzt da mal proben.
Okay. So, Achtung und Probe. Bitte.
Der Squatter Joe hier. Ah, Herr 80er, grüß Sie. Was kann ich für Sie tun? Die Frau Stocklinger ist nicht da.
Probe aus, danke. Ich glaube, die nächste können wir eigentlich schon machen.
Während ich gerade versuche, ziemlich erfolglos, um ehrlich zu sein, nicht nur im Weg herumzustehen, scheinen alle hier ihre Aufgaben ziemlich genau zu kennen und laufen ziemlich zielstrebig durcheinander. Also für mich sieht das alles ziemlich chaotisch aus. Aber irgendwie scheint hier ein System zu existieren. Die Beleuchter versuchen gerade nach Anweisungen das Kommissarbüro richtig auszuleuchten Und auch die Ausstatter treffen ihre letzten Vorbereitungen für den Dreh. Sie füllen gerade eine Kaffeekanne auf, die für das Bild benötigt wird. Die Schauspieler sind gerade umgeben von Leuten aus der Maskenabteilung und der Kostümabteilung. Sie zupfen an deren Kleidung und bürsten die Haare nochmal auf die richtige Seite. Und vorsichtshalber pudern sie auch nochmal das Gesicht ab.
So, dann Ruhe bitte zum Drehen. Und wenn er wie können, dann den Ton.
Läuft. 45 T1, die erste.
So, ruhig sein. Und bitte.
Der Squatter Joe hier. Ah ja, 80er, grüß dich. Was kann ich für Sie tun? Die Frau Stocklinger ist nicht da.
Wie nicht da?
Ich war gerade im Lager, als ich wiedergekommen bin, waren die zwei nicht mehr da. Aber ein 50er ist auf dem Tisch geblieben. Sehr großzügig, der Mann.
War die Frau Hofer da?
Nicht, dass ihr wüsst.
Gut, danke.
Gerne. Servus. Grüß dich.
Grüß dich, Joe.
Servus. Und danke aus.
Danke aus.
Sehr schön. Machen wir nochmal,
ja,
bitte.
Wir machen es nochmal. Willst du darauf anfangen?
Während des Drehs gerade war absolute Ruhe. Alle standen still und warteten auf das erlösende Zeichen vom Regisseur. Die einzigen, die sich bewegt haben, waren die Schauspieler. Ansonsten vollkommene Stille. Gott, war ich nervös. Also, ich hatte oft den Gedanken, dass mein Handy nicht ausgeschaltet sein könnte oder dass es gleich klingelt oder dass ich aus irgendeinem Grund gerade husten oder niesen muss und dass ich dann dafür verantwortlich bin, dass das Bild nochmal gedreht werden muss. Gott, daran muss man sich also erstmal gewöhnen. Aber die Panik lässt mit der Zeit bestimmt nach. Und schon wieder fangen alle an, sich zu bewegen. Trotz des chaotisch wirkenden Ablaufs sind alle in kürzester Zeit wieder bereit zu drehen.
Und danke aus. Wunderbar. Die Szene haben wir.
Nach 10 Stunden, 8 gedrehten Szenen und insgesamt 9 Minuten 35 gedrehtem Material ist der Tag geschafft. Also das ganze Stehen ist anstrengender, als ich gedacht hätte. Ich bin ehrlich beeindruckt, was die Leute hier heute geleistet haben. Es war hektisch, überall standen die Leute herum und trotz des Chaos schienen sie stets den Überblick über alles zu haben. Das Pensum des Tages hat das Team rechtzeitig geschafft. Und obwohl der Tag lang und die Arbeit echt viel war, waren sie zu jeder Zeit immer freundlich und hilfsbereit den anderen gegenüber. In diesem Sinne noch ein Schlusswort vom Regisseur Werner Siebert.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Drehtag. Und ich freue mich, euch morgen wiederzusehen.
Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick vom Set bekommen. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ob zu Information, zur Unterhaltung oder schlicht und ergreifend zur Ablenkung. Wir lassen uns alle gerne von Filmen und Serien verzaubern und in eine andere Welt entführen. Und die täglich arbeitenden Filmschaffenden scheinen diese Filme genauso gerne zu produzieren, wie wir sie anschauen. Die Sendung entstand als Bachelorarbeit hier am Institut für Medienwissenschaft. Danke fürs Zuhören. Redaktion hatte Ulrich Hägele, am Mikrofon Nanina Ollig. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de oder besucht unsere Facebook-Seite Mikro Europa Tübingen. Bis bald!